Wow, danke für den Lobpreis. Danke, dass ihr uns mit so einer Sehnsucht füllt, zu diesem Gott zu kommen. Ich weiß nicht, wie eure Sehnsucht heute Morgen angesprochen ist. Ob ihr eigentlich euch mehr nach dem Bett sehnt, weil es gestern spät geworden ist. Weil ihr vielleicht eigentlich nach Urlaub sehnt, der aber erst nächste Woche anfängt. Ich weiß nicht, wo eure Sehnsucht gerade ihr Ziel hat, aber wenn eure Sehnsucht dahin steuert, was wir gerade im Lobpreis gehört haben, dann denke ich, wow, dann ist das hier eine spannende Veranstaltung. Wirklich nicht so wie am Anfang beschrieben, dass es nur irgendeine Veranstaltung ist, sondern dann ist es der Ort der Sehnsucht, Gott zu begegnen. Das Blöde ist nur, dass uns im Laufe des Alltags dauernd irgendwas anderes dazwischen kommt, was uns einreden will, dass das viel wertvoller ist, sich danach zu sehen. Und deshalb muss man manchmal ja sortieren, was ist es eigentlich, was ich will? Was ist es eigentlich, wonach ich mich sehne? Und ich weiß es jetzt nicht, wie es bei euch ist. Manchmal ist ja mal in so einem Gottesdienst und man denkt, ach ja, wäre ja schön, wenn ich auch so nah an Gott könnte, wie das gerade gesungen wird. Aber eigentlich weiß ich gar nicht, wann ich das letzte Mal erlebt habe. Gibt es von euch welche, die wirklich nah an Gott ran wollen? Heute, morgen? Okay, ein Drittel. Gut, für euch anderen wird es ungemütlich, das will ich euch gleich sagen. Weil ich glaube, das Erstaunliche, was man erlebt, wenn man nah zu Gott kommt, ist, dass man diesem Gott begegnet. Und wann immer wir in der Bibel von Gottes Begegnung lesen, ist ein Gefühl permanent beschrieben. Nämlich, dann fängt man an zu staunen. Dann ist es meistens überraschend anders, als man dachte. Und es kann sein, dass ihr das heute Morgen auch denken werdet. Eigentlich habe ich mir das heute Morgen so nicht gedacht. Weil wenn wir diesem Gott begegnen, dann hat er uns etwas versprochen im Johannes 15, was einzigartig ist. Nämlich, dass er uns nicht mehr Knechte nennt, sondern wie? Freunde, wir haben es gerade in dem vorletzten Lied gesungen. Wie bitte? Ja, er nennt uns Freunde und er sagt auch den Unterschied, was ein Knecht von einem Freund unterscheidet. Ihr seid Baptisten, ihr wisst es alles selber. Was ist der Unterschied zwischen dem Freund und dem Knecht im Johannes 15? Ja, genau. Der Knecht weiß nicht, was sein Herr eigentlich will. Der kriegt immer nur gesagt, was er machen muss. Aber dem Freund offenbart der Sohn Gottes das Herz des Vaters. Freundschaft entscheidet sich nicht am Ende daran, was der Einzelne tut. Der Freund und der Knecht können beide das Gleiche machen. Aber der Unterschied ist, der eine hat Anteil am Herzen Gottes und der andere erfüllt nur einen Befehl. Manchmal ist das erste bequemer. So, nur einen Befehl erfüllen. Sag, was ich machen soll, mache ich das. Zack, fertig. Weil wenn du ein Freund bist von jemandem, dann bist du an dem Grundsätzlichen auf einmal mit involviert. Dann geht es nicht nur darum, irgendetwas zu erledigen, sondern dann geht es darum, Anteil an dem Herzen des Freundes zu bekommen. Die Bibel nennt das immer, dass Gott sich offenbart. Er teilt sich nicht nur mit, damit wir eine Information haben, die wir vorher nicht hätten. Er will sich offenlegen. Man könnte auch sagen, nackig machen. Er will, dass wir wissen, was in seinem Herzen ist. Er sagt, Abraham, sollte ich vor meinem Freund verbergen, was auf meinem Herzen ist. Also sich Gott zu nahen, ist eine Herausforderung. Weil dann Gott anfängt, sein Herz dir mitzuteilen. Willst du Gottes Herzen überhaupt mitgeteilt bekommen? Oder denkst du dir, ich habe mit meinem schon genug Probleme. Also lieber Gott, ich kann dir sagen, was auf meinem Herzen ist. Und wenn wir uns jetzt darum ein bisschen Auseinandersetzung kümmern können, das wäre nett. Aber dein Herz, oh nee, das ist zu viel. Ich meine, ich ahne ja, was da kommt. Ich, boah, lieber Gott, dein Herz. Wollen wir, wenn wir Gott uns nahen, sein Herz berühren? Oder wollen wir nur, in Anführungsstrichen, unser Herz ausschütten? Natürlich, man fängt mit dem einen an. Man schüttet sein Herz aus. Aber hier sitzen jetzt ein paar, die so aussehen, als ob sie schon länger in diesen Räumen sitzen. Nein, ich meine natürlich nicht jetzt unablässlich, aber vielleicht doch immer wieder und häufiger. Also wenn man Gott jetzt nicht das erste Mal begegnet und sein Herz noch nie bei ihm ausgeschüttet hat, wunderbar, sei willkommen, dann ist diese Predigt auch nicht unbedingt etwas für dich. Aber sie ist doch etwas für dich, weil sie dir etwas zeigen wird, was Gottes Herz ist. Ihr seid dabei, das Buch Daniel zu lesen. Und euer Pastor hat mir gesagt, ich muss über Daniel 9 predigen, weil das dran ist. Deshalb müsst ihr jetzt Daniel 9 lesen. Ich meine, das ist jetzt ein bisschen Schwarzbrot und wer seine Bibel nicht mit hat, ist echt arm dran. Aber Gott hat uns ja gesagt, dass wir das Wort Gottes dabei haben sollen. Und wer jetzt sein Küchenmesser dabei hat statt sein Schwert, ist auch schlecht dran, weil Daniel steht nicht im Neuen Testament. Aber da ihr das jetzt schon jeden Sonntag macht, gehe ich mal davon aus, dass ihr das mithabt. Ich habe aber den Beamer auch gebeten, zumindest den Text zum Mitlesen dabei zu haben. Im ersten Jahr des Darius, des Sohnes des Ahasverus, aus dem Stamm der Meder, der über das Reich der Chaldäer König wurde, in dem ersten Jahr seiner Herrschaft achtete ich, Daniel, in den Büchern auf die Zahl der Jahre, von denen der Herr geredet hat zum Propheten Jeremia, dass nämlich Jerusalem 70 Jahre wüst liegen sollte. Und ich kehrte mich zu Gott, dem Herrn, um zu beten und zu flehen unter Fasten in Sack und Asche. Also allein die Einleitung, finde ich, hat eine gigantische Perspektive. Da ist ein Gott, der mitten in der Geschichte redet. Nicht irgendwann, sondern zu einem klaren Zeitpunkt. Er offenbart sein Herz zu einer Zeit, an dem einer König ist. Und hier wird beschrieben, dass dieser König Darius heißt, der Sohn des Ahasverus. Darius ist gerade erst ein Jahr König. Also stellt euch das vor, das sind die ersten 100 Tage, die so eine Regierung absolviert hat. Das ist sein erstes Jahr. Da muss was passiert sein davor. Und ihr Baptisten wisst, was vorher passiert ist. Babylon ist gefallen. Babylon, diese böse Stadt, ist überfallen worden von einem, der stärker war, nämlich dem persischen König. Das heißt, gerade war ein Krieg zu Ende, eine Erschütterung im ganzen Land. Alles war anders, nichts war, wie es vorher war. Das Land war herausgefordert, mit einer völlig neuen Situation umzugehen. Alle Stellen in der Leitungsebene, das war damals wahrscheinlich nicht viel anders als heute, wenn der neue Besitzer die Firma übernimmt, dann wird erstmal versucht, einen neuen Spirit reinzubringen. Allemal damals, wenn man sich ordentlich bekämpft hatte mit Toten und Verletzten. Die Situation, alle waren gespannt, was kommt jetzt? Alle bibberten um ihr Leben. Ich habe ja dem alten Regime gedient. Was passiert jetzt unter dem neuen? Das erinnert mich so ein bisschen an die Situation bei Opel. Ich treffe mich öfter mit den Opel-Betern. Ich glaube, nächsten Montag treffen wir uns wieder, also morgen. Die Herausforderung, als der neue Besitzer Peugeot Opel übernommen hat. Was kommt jetzt? Was bleibt jetzt? Was wird mit meinem Job? Alles wird anders. Alles wird neu. Ist irgendwas noch sicher? Nichts ist mehr sicher. Wenn gerade der Herrschaftswechsel war, und der war immer blutig, das war jetzt nicht so, die einen packen ihre Sachen und gehen nach Hause und die anderen kommen fröhlich ins Büro, sondern die wurden mit dem Schwert vertrieben und haben meistens mit dem Kopf zuerst den Raum wieder verlassen. In einer solchen Situation ist jetzt Daniel. Und er hörte zu den Superbeamten des alten Regimes. Also, der hat auch gewusst, weil er ein kluger Kerl war, dass man nicht alle Intelligenz ja gleich niedermacht, weil man die am Anfang ja auch ein bisschen braucht, weil man sich in dem neuen Jahr noch nicht so auskennt, wenn man der neue Herrscher ist. Aber hallo, der hat auch auf der Liste gestanden, hat er sich bestimmt gedacht. Alles war unsicher, nichts war klar. Eine Erschütterung riesigen Ausmaßes, denn da ist ein ganzes Weltreich umgewechselt worden. Nicht nur von Obama zu Trump, sondern müsste man sich vielleicht vorstellen, von Obama zu Putin. Ah ja, der Gegner hat übernommen. Also nicht nur der politische Gegner, sondern der richtige Gegner. Der Endgegner, wenn man so will. Eine ganz andere Situation. Und in dieser Situation, wo alles zu zerbrechen scheint, kommt Daniel auf die Idee, hey, ich muss nochmal klären, wo ist Gott denn hier drin? Wie sieht's denn mit Gottes Perspektive aus, wenn er der eigentliche König ist? Ist das mit den Königen dieser Welt nochmal eine Sache, wo man den richtigen König nochmal befragen muss? Man muss rausfinden, was ist Sache? Gott, was ist deine Perspektive auf die Zeit, in der ich jetzt lebe? Und seine Frage war nicht, komme ich hier mit dem heilen Kopf raus? Sondern, Gott, was ist jetzt deine Zeitansage? Wo willst du jetzt mit uns hin? Was bedeutet das nicht in erster Linie für mich, sondern für mein Volk? Dieser Daniel hatte einen anderen Blick. Er hatte nicht nur sich im Blick, sondern sich als Teil eines ganzen Volkes. Das ist so, wie wenn deine Firma übernommen wird und du jetzt nicht nur darüber nachdenkst, meine Herren, was wird denn mit mir, sondern auch darüber nachdenkst, was wird mit meinen Kollegen? Was wird mit unserer ganzen Firma? Was wird mit den Kunden? Was mit den Zulieferern? Was ist mit all dem jetzt, was bisher so und so war? Sind die Erschütterungen, die uns im Moment in unserer Zeit packen, welche, die uns an diese Stelle bringen könnten? Unser Bibeltext macht uns Mut dazu, genau eine solche Perspektive aufzunehmen. Zu wissen, wir wollen näher an diesen Freund Jesus heran, damit er uns offenbart, was ist auf dem Herzen des Vaters, nicht nur für uns als Individuum, sondern für uns als Nation, für uns als Firma, für uns als Schule, für uns als Bildungssystem, für uns als Gesundheitssystem, für uns als was immer für ein Teil du bist von einem gesellschaftlichen Bereich, in den Gott dich gestellt hat. Es geht nicht nur darum, wie heil oder unheil oder verletzt oder angeschlagen du am Ende rauskommst. Es geht um mehr. Und Gott hat dich zu seinem Freund gemacht, weil er dir mehr offenbaren will, als nur, wie es dir geht. Könnte es sein, dass liebende Menschen Interesse haben an dem, was auf dem Herzen des anderen ist? Und könnte es sein, dass unsere Liebe zu Gott nicht daran endet, wo seine Liebe für uns noch interessant ist, sondern was auf seinem Herzen ist, was ihn bewegt? Wir denken immer, Gott bewegt nur mein eigenes Schicksal. Aber Gott hat schon immer, und das wird hier nochmal ganz deutlich, die Geschichte als Ganzes interessiert. Alle Völker haben ihn interessiert, nicht nur das Volk Israel. Ihr könnt die Propheten durchgehen und die Überschriften allein lesen und dann lest ihr Prophetie über und dann kommen alle Völker, die es damals so da in der Gegend gab. Gott hatte nicht nur Interesse an dem Volk Israel. Und mit dem Volk Israel hatte er ein super geniales Interesse. Mit dem wollte er nämlich all den anderen zeigen, wie es ist, mit ihm zu leben. Kommt uns das ein bisschen bekannt vor? Dass er vielleicht mit uns etwas vorhat, was auch etwas mit all den anderen zu tun hat. Dass er uns nicht nur erwählt hat, damit es uns gut geht, sondern dass er uns erwählt hat, damit es seiner großen Liebe der Welt gut geht. Denn also hat Gott mich geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gesandt hat? Ja. Aber Gottes Herz ist ein bisschen größer. Denn also hat Gott die Welt geliebt. Und dazu hören alle Völker. Ich muss mir das immer wieder vor Augen halten, wenn ich durch meine Stadt in Frankfurt laufe, wo mittlerweile 54% der Gesamtbevölkerung mit Migrationshintergrund ist. Und ich mich frage, oh lieber Gott, was kommt da auf uns zu? Und Gott sagt mir immer wieder, all die Menschen, die ich liebe, kommen auf euch zu. All die Völker, die mir im Herzen liegen. Die kommen auf euch zu. Und dann erinnert mich Gott immer, was ist meine Zukunft? Was ist unsere Zukunft? Unsere Zukunft wird nicht beschrieben wie das Paradies mit dem Garten Eden. Das ist das, wo wir herkommen. Wo wir hingehen, wird beschrieben wie in der Offenbarung? Eine Stadt. Jerusalem. Und wie sieht diese Stadt aus? Nicht so wie, ja, ziemlich Multikulti. Alle Städte, alle Nationen, alle Stämme, alle Sprachen, alle Volksgruppen. Es werden vier Sachen aufgezählt. Also damit wir nicht denken, naja, es ist irgendwie so grob gemeint. Alle netten Menschen oder so. Oder alle Weißen. Alle. Ziemlich bunt. Das Problem ist, in einer Stadt und noch allemal in der Stadt Jerusalem, die wird nämlich nicht so beschrieben wie Niederramstadt. Die wird beschrieben, dass sie genauso hoch ist, wie sie lang und breit ist. Da müssen wir mehr an Hongkong denken, als an Oberramstadt. Also genauso hoch, ich erzähle euch nichts blöd, ihr könnt es nachlesen, es steht wirklich. Man kann natürlich auch nur ein Bild sein, ne? Hoffentlich. Aber wenn die alle zusammen und irgendwie, was will das Bild uns vermitteln? Jeder hat so eine besondere Ecke oder jeder hat sein Bungalow mit Freifläche und Hühner und Gras und so. So bei den Zeugen Jehovas ist das immer auf den Bildern, beim Wachturm. Das ist nämlich die für die 144.000, die kann man da auch gut in so einer Fläche unterbringen. Aber die Milliarden Menschen, die Gott liebt, wenn wir uns das mal überlegen, was gibt Gott uns für Bilder für die Zukunft? Und was haben wir für eine Idee, wie wir es gerne hätten in der Zukunft? Und Gott ist daran interessiert, dass alle Welt zu ihm kommt, dass jeder ihn kennenlernt. Auf Gottes Herzen brennt eine Sehnsucht. Und er möchte so gerne diese Sehnsucht mit dir und mir teilen. Und du kannst natürlich dich zurücklehnen und sagen, lieber Gott, ja, wenn du mal meine Sehnsüchte alle erfüllt hast, dann habe ich auch Zeit für deine. Aber dann hast du genau die Beziehung, die damit markiert wird. Daniel war schon 80 Jahre an dieser Stelle. Das war sein Herz. Und ihr kennt die Geschichten, wie Daniel am Anfang dachte. Das hat sich kontinuierlich herauskristallisiert, eine solche Perspektive. Und das gefällt mir. Das gefällt mir an diesem Daniel, dass er uns Mut macht, daran zu denken, dass Gott der Herr der Geschichte ist. Und ich möchte uns Mut machen, dass wir das nicht vergessen bei allem, was noch kommen mag. Und bei allem, was schon geschehen ist. Gott ist und bleibt der Herr der Geschichte. Er wird das Ende setzen. Er weiß, was er tut. Wenn er etwas prophezeit, und das hat Daniel wieder ausgegraben, nach 70 Jahren wird Jerusalem wieder aufgebaut. Das hat er wieder gefunden. Der hat sich hingesetzt und das, was er an Bibel hatte, das hat er gelesen. Er hatte wahrscheinlich die Tora, die 5 Bücher Mose und er hatte die Propheten. Denn das, was er hier beschreibt, ist die Prophetie von Jeremia. In Jeremia 25 und 29 steht genau diese Prophezeiung, dass Jerusalem 70 Jahre wüst legen wird. Und ich meine, der Kerl war ja clever. Der hat sich überlegt, meine Herren, 60 Jahre sind jetzt rum. Weil 597 ist Jerusalem gefallen, das erste Mal. Und verbrannt worden und zerstört worden zum großen Teil. Und wenn dann 70 Jahre die Perspektive ist, wo Jerusalem wieder aufgebaut sein soll, dann ist gut, wenn man bei den Stadtbauprojekten auch der damaligen Zeit so ein paar Tage noch einkalkuliert und nicht denkt, naja, das wird dann am Schluss irgendwie durch einen Zaubertrick à la Harry Potter aufgebaut sein, sondern wenn man es aufbauen muss, dann muss man über, hey, jetzt fängt gerade so die letzten 10 Jahre an, jetzt könnte was passieren. Und gerade hat sich die Welt gedreht. Gerade ist etwas ganz Neues passiert. Da waren alle am Fragen, wo geht's denn jetzt hin? Und auch das Volk Israel, auch die, die an Gott glauben, an Jahwe glauben, haben sich diese Frage gestellt. Und sie haben wahrgenommen, es gibt eine Prophezeiung, dass Gott der Herr der Geschichte ist und dass Gott etwas vorhat. Hey, wir sollten uns darauf einrichten, Es geht wieder daran, Jerusalem aufzubauen. Was ist die Zeit, in der wir jetzt leben? Was war vor 70 Jahren? Was haben wir dieses Jahr gefeiert? 70 Jahre? Grundgesetz. Unser Land ist vor 70 Jahren mit einer Verfassung oder eben einem Grundgesetz ausgestattet worden. Gott hat uns etwas geschenkt nach einer Zeit unvorstellbaren Leides. Er hat einen Neuanfang uns möglich gemacht. Das ist 70 Jahre her. Und in diesen 70 Jahren ist etwas Gravierendes passiert. Unser Land war geteilt die ersten 40 Jahre. Und Gott hat genau nach 40 Jahren auf den Tag am 9.11., dem Tag der deutschen Scham, an dem wir angefangen haben, seinen Augapfel zu zerstören. Am 9.11. war die Reichskristallnacht 1938. Und auf den Tag genau. Es musste unbedingt noch vor Mitternacht passieren, dass die Mauer aufging und wir erleben, dass wir, die wir es am wenigsten verdient haben, Gnade bekommen. Etwas, was kein Volk auf dieser Welt einfach so gekriegt hat. Einheit. Freiheit. Ohne, dass ein Tropfen Blut geflossen ist. Und darüber allein nachzudenken, wie Gott vor 30 Jahren in die Geschichte eingegriffen hat, sollte uns Mut machen, dieser Gott greift auch weiter in die Geschichte ein. Er ist nicht irgendwie woanders mit beschäftigt. Er hat die Geschichte im Blick. Und die Geschichten, wie er damals gehandelt hat, das ist alles nicht nur ein 24-Stunden-Ereignis. Das sind alles Geschichten, die in einem Prozess laufen. Und wir haben uns hingesetzt, Harald Brettschneider, der damals als Jugend Pfarrer in Sachsen unterwegs war und Schwerter zu Pflugscharen als Emblem entworfen hat. Einige von euch kennen das vielleicht noch, als wir jung waren, also bei denen, die so alt sind wie ich, entschuldigt bitte, die wenigen vielleicht, da haben wir dieses Emblem gehabt, Schwerter zu Pflugscharen, und damit haben wir auch bei uns vor den NATO-Kasernen gesessen und haben protestiert gegen die Pershings, die aufgestellt werden sollten, weil unsere Regierung die Idee hatte, 23-fache atomare Vernichtung des Gegners reicht nicht. Wir brauchen präzisere Waffen, dass wir das öfter hinkriegen. In einem solchen Irrsinn haben wir damals gelebt. Haben wir alles schon wieder verdrängt. Wir haben damals die andere Seite unseres Volkes mit 24-facher atomarer Bedrohung zerstören können. Das war unsere Sicherheit. Na, tolle Sicherheit, oder? Ich frage mich dann manchmal, wenn man heute von Unsicherheit redet, das kenne ich irgendwoher, das Gefühl von Unsicherheit. Wir hatten damals unheimlich Sorge, dass irgend so ein dummer Regierungsverantwortlicher auf diesen besagten roten Knopf drückt. Und bis der andere auf den roten Knopf nicht drückt, damit man sich eben nicht gegenseitig vernichtet und dann die halbe Globus atomar verseucht hat und Millionen von Menschen tot sind, wer weiß, ob das geschieht. Und wir wussten, wir waren schon mal nah dran in der Schweinebucht, wo es beinahe passiert wäre. Und nur durch Umstände, die man richtig auch nicht auseinanderbringen kann. Gott bewahrt, Gott schützt und Gott handelt in der Geschichte. Und wie Gott in der Geschichte gehandelt hat, das haben wir hier zusammengeschrieben. Vom 3. Oktober 89, als Honecker die Grenze in die Tschechei schloss, sodass man nicht mehr ohne ein Visum von der DDR überhaupt irgendwo hinreisen konnte. Also als die Gefängnistüren zugingen, auch die letzte, die noch offen war, nämlich in die Tschechei, da sind sie alle durch und wollten in Prag dann über die Botschaft fliehen. Und Honecker hat auch diese Tür zugemacht. Nirgendwo kam man als DDR-Bürger mehr hin. Und 38 Tage später. Wie bitte? Ja, genau. Nur noch nach oben laufen. Und das haben die Christen ernst genommen. Sie haben nicht aufgehört zu beten. Sie hatten schon früh angefangen, 8 Jahre vorher. 1982 hat man in der Nikolaikirche angefangen, dafür zu beten, dass der Friede erhalten bleibt angesichts einer solchen Unsicherheit und eines solchen Kriegsszenarios, was im Kalten Krieg wirklich geherrscht hat. Und 38 Tage später ist nicht nur die Gefängnistür aufgegangen, sondern die ganze Mauer gefallen. Wenn das kein Wunder ist, wenn wir nicht sehen können, dass Gott gehandelt hat, warum erzählen wir diese Geschichte unseren Kindern nicht? weil wir sie nicht kennen. Deshalb haben wir das Buch zusammengeschrieben mit 38 Zeitzeugen, die erzählen von Genscher über Seiters, das waren die Politiker der damaligen Zeit, bis hin zu dem Soldaten und dem Polizisten, der auf der anderen Seite stand und dachte, er müsste am Abend auf die Demonstranten schießen. Haben Leute erzählt, was sie mit Gott erlebt haben. Und da sind noch lange nicht alle Wunder drin. Aber wir müssen diese Geschichten erzählen, damit die nächste Generation das weiß, dass sie diesem Gott vertrauen kann und dass es nicht darum geht, nur einen Gott zu haben, der meine persönliche Frömmigkeit mich irgendwie durchbringt in den Himmel. Sondern wir sind Salz und Licht. Wir sind für mehr da als nur dafür, dass wir errettet worden sind. Das sind wir in dem Moment, wo wir unser Leben Jesus gegeben haben. Und wenn das alles wäre, könnte er uns ja dann gleich in den Himmel nehmen. Aber nein, wir sind ja sein Leib. Und sein Leib will seine Liebe an die Menschen bringen, die hier noch leben und die ihn noch nicht kennen. Er hat eine Mission, eine Herzensmission, eine Sehnsucht, mit der er unterwegs ist. So ist unser Gott. Das ist der Gott, den ihr liebt. Das ist der Gott, den ihr sucht. Und wenn ihr ganz nah an ihm dran seid, dann wird's sehr kuschelig, aber auch sehr herausfordernd. Gott ist beides zusammen. Gott ist ein Gott, im Alten Testament war das offensichtlicher, der auch zu fürchten ist. Und wenn wir neben der Liebe die andere Spur der Schiene verlieren, dass er nicht mehr zu fürchten ist, weil er ein großer Gott ist, dann bauen wir uns einen Kuschelgott, der nur noch für meine persönlichen Belange zuständig ist. Und dann bin ich auch stinkesauer, wenn der sich nie ordentlich um mich kümmert. Boah, das geht ja gar nicht. Also wie? Wenn du mich liebst, dann müsse, wie lange bete ich dafür schon und nichts passiert? Du bist in was Größeres eingebunden. Du bist erlöst worden, um ein Teil des Leibes Jesu zu werden, mit dem er auf dieser Welt handeln will. Gott schläft nicht, noch schlummert er. Er ist aktiv in dieser Welt mit seinem Leib. Entschuldigung, wenn du das noch nicht gewusst hast, dass du dich dazu bekehrt hast, dann hör es heute Morgen sehr deutlich. Gott liebt dich so sehr und nicht du hast ihn ausgesucht. Nein, 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 nein. Er hat dich ausgesucht. Das kommt gleich zwei Verse nach dem, wo es darum geht, dass Gott dich Freund nennt. Also, er hat dich ausgesucht. Du bist ein ausgesuchter Freund, nicht die letzten Mohikaner, die noch bei Gott mitmachen. So, man, wie bei Kickers Offenbach. Ein paar Fans haben sie noch. Die gehen auch treu ins Stadion. So, Gott muss ja auch froh sein, dass es euch noch gibt. Ein paar in Oberramstadt und Niederramstadt sind ja irgendwie noch dabei. Ist ja eine nette Sache. Fühlt man sich auch ganz toll bei. Denkt Gott, dann musst du aber auch mal was liefern, ne, wenn ich hier schon so treu bin. Aber das ist doch nicht die Perspektive, die Gott hat. Aber sind wir mal ehrlich, in uns drin ist, das schleicht sich so schnell ein. Das schleicht sich so schnell ein. Der Alltag ist nicht dafür da, dass du das irgendwie durchkriegst, sondern dass Gott mit dir das Leben, in das er dich hineingestellt hat, transformiert, verändert, prägt, durchdringt. Macht das Sinn? Macht das euch ein bisschen kribbelig? In einer solchen Zeit, was macht man denn da? Übrigens, das Buch könnt ihr erwerben zum Sonderpreis von 15 Euro. Das war der Werbeblock zwischendrin, damit ihr ein bisschen entspannen könnt. Das ist der Sonderpreis. Aber uns geht's wirklich darum, dass wir diese Geschichten erzählen und dass wir uns nicht drauf einlassen. Das, was die Welt um uns rum will, sie möchte, dass die Christen ihre Religion für sich privat leben. Wir haben keine private Religion. Wir haben keinen Gott, der private Religion propagiert. Wir haben einen Gott, der Herr der Welt ist. Und wenn wir das nicht mehr überhaupt weitergeben, dann geben wir das falsche Gottesbild bei. Dann müssen wir uns fürchten vor den anderen Göttern. Weil die könnten mehr werden, die könnten mehr Macht bekommen, die könnten relevanter werden und was weiß ich. Aber wir haben einen Gott, der herrscht über Himmel und Erde. Dem Gott folgen wir. Da können wir uns nicht ins private Leben zurückziehen. Dieser Gott muss wahrgenommen werden von uns, die wir ihn kennen, als jemanden, der die Welt liebt. Und das wird an uns wahrgenommen oder es wird nicht an uns wahrgenommen. Das liegt an der Art und Weise, wie wir leben und denken. Und dieser Daniel hat eins gemacht. Er hat angefangen zu beten in einer solchen Situation der Unsicherheit. Und ich denke, dass es uns anstehen würde, heute in dieser Situation, in der wir als Volk Gottes sind, dass verstärkt gebetet wird. Und ich glaube, dass der Geist Gottes selber dazu ruft. Überall im Land, ich leite den runden Tisch Gebet an dem alle Gebetsbewegungen im Land zusammensitzen. Und wenn ich was euch sagen kann, es tut sich was in Sachen Gebet im Land. Überall ist eine neue Sehnsucht da. Eine neue Sehnsucht, diesem Gott zu begegnen. Das hat manchmal so diese Sehnsucht nach dem Kuschelgott. Ach, ich will, dass wir schöne Lobpreiszeit haben. Ach, ich will, dass ich schöne Gebetszeit habe in meinem Gebetsraum. Aber ich habe noch immer erlebt, dass dieser Gott, wenn du bei ihm bist, auch schon in der Lage ist zu offenbaren, was er denkt und was er fühlt und was ihm wichtig ist. Er kommt nicht immer gleich mit der Tür ins Haus, fällt nicht immer gleich mit der Tür ins Haus. Aber er ist, der er ist. Deshalb bin ich sehr zuversichtlich, wenn Gott zu sich zieht, dass er etwas vorhat mit uns. Weil die Ausrüstung für das, was er mit uns vorhat, was anders ist als das, was vorher war, das braucht mehr Intimität mit ihm. Das braucht mehr Nähe zu ihm. Das braucht diese Verbindung nicht nur, damit es dir gut geht. Ich habe früher immer gebetet, wenn ich morgens eine Prüfung hatte in der Schule. Da habe ich jeden Morgen meine stille Zeit gemacht. Ansonsten war das auch nach, naja, je nachdem, wie ich so wach geworden bin. Aber wenn ich eine Arbeit geschrieben habe, da war ich garantiert morgens um 6 Uhr auf meinen Knien und habe gebetet. Weil ich wollte alles richtig machen, damit Gott nachher auch handeln muss. Aber nur ich denke so, andere nicht. Ihr seid da ganz anders. Die Herausforderung ist, es geht nicht nur darum, irgendwie zu überleben, sondern jetzt geht es vielleicht um was anderes. Aufzustehen. Und das fällt uns allen, gerade in Deutschland, glaube ich, nicht so sehr einfach. Aufzustehen, indem wir uns aufmachen zum Gebet. Und das Gebet, was hier beschrieben wird, das hat eine Substanz, die ist ein bisschen anders als unsere Gebetskreise. Der hat nicht sich irgendwo auf den Stuhl gesetzt und hat mal angefangen zu beten. Sondern er hat einmal das Wort genommen, hat das Wort Gottes mit in diese Gebetszeit genommen. Und ihr könnt nachher, wenn ihr das zu Hause mal nachprüfen wollt, mal schauen, wie viel Bibelstellen er in seinem Gebet eingebaut hat. Und es war eine Zeit des Betens und des Flehens. Also wir haben ja alle so eine Vorstellung davon, dass wenn wir so beten, wir reihen so Gebet aneinander. Aber in der Bibel, wenn über das Gebet geredet wird, wird meistens es mit dem Zusatz verbunden, beten und flehen. Könnt ihr auch im Neuen Testament nachlesen. Selbst Jesus musste gehorsam lernen durch Beten und Flehen. Also selbst Jesus hat gefleht. Wir haben ja immer so das Gefühl, wenn jemand fleht, das ist so eine Memme. Ja, die ist nicht cool. Och, die jammert da rum und so. Boah, geht gar nicht. Boah, ich bin da ganz glaubensvoll. Ich sage einfach, was ich Gott will und dann weiß er das. So haben wir Jesus auch verunstaltet, meiner Meinung nach. Weil wir machen etwas ganz Perfides. Erinnert ihr euch an die Geschichte in Gethsemane, als Jesus mit seinem Vater gerungen hat? Wir stellen uns vor, dass Jesus da so gestanden hat unter dem Ölbaum und ne, ja, Jesus, ich bin hier, das ist alles nicht so einfach und ich habe eigentlich auch keine Lust und so, so halt mit den Schmerzen und so, können wir irgendwie anders machen? Aber naja, ich weiß ja am Ende, ja, okay, nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Ich gehe mal zurück und guck mal, was die anderen machen. Und dann, ach, die sind am Schlafen, das ist doch blöd hier, immer, kommt mal auf, mach mal mit und so. Und dann geht er wieder zurück und stellt sich wieder unter den Ölbaum und naja, Jesus, also ich bin jetzt wieder hier. Aber so irgendwie, Lust habe ich auch noch nicht, also was machen wir denn da und können wir das nicht mal ändern und gäbe es noch eine Idee, aber eigentlich nur klar, so dein Wille geschehe, nicht meiner, so. Und dann geht er wieder zu den Jüngern, hey, die pennen schon wieder, wie blöd sind die hier, sollen wir mitkommen? Also beten ist wichtig, das will ich dir nochmal beibringen. Hey, aufstehen, oder? Geh nur nochmal dahin, oder? Also ist das der Plot, den ihr da lest, wenn ihr die Geschichte in den unterschiedlichen Evangelien lest? Lukas hat es so beschrieben, Jesus war so am Flehen, dass was passiert ist? Er hat Blut geschwitzt. Also hast du schon mal Blut geschwitzt, wenn du dich angestrengt hast? Also da hast du nicht mit der Hände in der Tasche gerockt. Da warst du richtig drauf, richtig engagiert, richtig dran. Und wisst ihr, warum Jesus das gemacht hat? Weil er wirklich geglaubt hat, dass mit seinem Gebet eine Veränderung geschieht. Weil er seinen Gott kannte und wusste, dieser Gott, der verändert seine Meinung. Der hat nicht so gebeten, naja, lieber Gott, ist sowieso alles vorherbestimmt und läuft schon alles, wie es läuft. Und ich weiß ja, ich bin ja auch deswegen hier. Ah, ich ringe mich mal da so ein bisschen durch. Sondern der dachte und wusste und glaubte, das ist ein Gott, der empathisch ist, der mit mir im Du unterwegs ist. Und den kann ich alles sagen. Und wenn mein Herz darum ringt und es jetzt nicht nur um Papa geht, sondern um mein Leben, dann gibt's vielleicht noch einen anderen Weg. Und um den hat er gerungen. Und am Ende dieses Ringens hat er gesagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschieht. Wir Christen heute wollen ein bisschen cleverer sein. Wir machen das mit dem letzten Satz als erstes, sparen wir uns diese ganze schweißtreibende Geschichte. Weil dann können wir da locker sagen, nicht? Dann setze dich in den Gebetskreis und sag, lieber Gott, wir sind heute hier, wir haben ein Problem in der Gemeinde, aber wir hätten da drei Vorschläge, die können wir dir jetzt bringen und dann, aber wir wissen ja sowieso nicht mein Wille, sondern deiner soll geschehen, war eine gute Zeit mit dir, tschüss. Und dann kannst du wieder zum Fernsehen oder an deine Serie gehen. Ich überzeichne. Aber was haben wir manchmal für ein Bild im Kopf, wenn wir so zusammensitzen und beten? Gott schreit, hey, fordere mich heraus. Komm, ich bin der Herr der Geschichte. Es geht um was Wesentliches. Mach dich auf. Ich ringe um diese Welt. Ich sitze auch nicht in meinem Himmel und lass das mal alles so laufen. Das hat uns jemand in den Kopf gesetzt. Unser humanistisches Denksystem in unserer Schule hat uns gesagt, dass dieser Gott, so wie der Gott ist, den Kant sich vorgestellt hat, so ein Uhrmacher, der alles vorherbestimmt hat, wo es sowieso läuft, wie es läuft. Und wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht Sand im Getriebe sind. Wir sind nicht das Sand im Getriebe, wir sind Salz auf der Erde und Licht, mit dem Gott Dunkelheit vertreiben will. Wir sind das Offensivste, was er hat, weil er in uns lebt und mit uns die Dunkelheit vertreiben will. Das ist dieser Daniel, der das wusste und der diesen Gott kannte und der wusste, dass man mit diesem Gott reden kann. Hey Gott, wenn jetzt die 70 Jahre rum sind, wie kriegen wir das hin? Hier stehen wir. Und das Erste, was er macht, er tut Buße. Er kommt nicht und sagt, naja, meine Vorfahren haben es eben ordentlich vergeigt. So, ich meine, das war schon 60 Jahre her. Also er hatte da wenig mit zu tun. Er war 20, als das passiert ist. Wenn er jetzt 80 war, ne, 60 Jahre vorher. Also er war 20, als Jerusalem überfallen wurde und erobert wurde. Also er hatte da vielleicht auch schon ein bisschen mit zu tun. Aber er hat sich solidarisiert mit dem, was in dem Land passiert. Er hat sich mit seinem Volk solidarisiert und hat stellvertretend Buße getan. Wir haben immer Angst davor, dass wir das tun können. Aber wir können das. Gott gebraucht uns dafür. Gott hat uns die Stellung gegeben. Wie nennt er uns im Neuen Testament? Könige und Priester. Priester steht ein für das gesamte Volk, nicht nur für sich. Der Priester ist extra berufen, für das ganze Volk mit einzustehen. Und wenn wir nicht nur dazu berufen sind, für das Volk einzustehen als Priester, sondern auch noch als Könige berufen sind. Hallo? Was machen wir dann hier? Dann sind wir berufen zu regieren an den Arbeitsplätzen, in die Gott dich gestellt hat. In den Nachbarschaften, in die Fußballvereine und Sportvereine. Egal wo, du bist von Gott gesandt als König und Priester. Wow, ist eine unbequeme Sache. Ich finde, Verantwortung ist immer unbequem. Deshalb versuchen wir uns auch so viel wie möglich davon wieder wegzuschieben. Nämlich auf die Gemeinde, die muss was bringen. Der Pastor in der Gemeinde muss besonders viel bringen, das ist unser Leithammel. Und wenn das schief geht, dann sind erstmal der und dann die Ältesten und dann all die anderen schuld. So, wir haben da so einen Verschiebebahnhof für unsere Verantwortung. Und in unserem Land sind natürlich die Politiker verantwortlich und die machen ja gerade nur Blödsinn. Wenn man das sieht, da kriegt man ja einen Kopf. Aber was kann das in unserem Blick verändern, wenn Gott fragt, hey, du bist mein Regent, du bist mein König. Du bist mein Priester, den ich eingesetzt habe an die Stelle. Und dich möchte ich gerne genauso gebrauchen. Dann wird die Frage ungemütlicher nach der Situation, in der wir sind. Dann fragen wir uns nämlich, was ist unser Teil? Und dann nehmen wir wahr, dass wir schuldig geworden sind, weil wir diesen Teil lange vernachlässigt haben. Unsere Beziehung zu Gott sehr individuell gelebt haben. Und die Perspektive Gottes, dass er der Herrscher der Welt ist, aus dem Blick verloren haben. Uns war es egal, weil hauptsächlich uns sollte es gut gehen. Ich überzeichne natürlich, das ist nicht so schwarz-weiß. Aber ich möchte es uns deutlich machen. Wir leben in einer Welt, die wir uns selber gemacht haben, die aber nicht die Welt Gottes ist. Und wenn wir diesem Gott folgen, dann sollten wir uns Daniel gut anschauen, was er gebetet hat und wie. Und dazu ist jetzt nicht die Zeit, das auszuführen, wie er seine Buße gestaltet hat. Aber sein zweiter Teil war, dass er die Barmherzigkeit Gottes hervorgeholt hat. Weil wenn du anfängst, zu sehen, was schiefläuft in deinem Leben und in dem Leben unseres Landes und in dem Leben deiner Firma vielleicht oder in dem Leben deiner Schule. Ich meine, dass vor 15 Tagen gab es die Nachricht, dass 230.000 Grundschullehrer fehlen im Land in 2025. Und ich habe gedacht, wen juckt das eigentlich? Das ist der Hammer. Redet mal mit einem Grundschullehrer. Redet mal mit dem Direktor einer Grundschule. Wir haben zwei Archen an zwei Grundschulen und die beiden Direktoren, die erzählen uns Sachen, da wird dir schon anders. Das ist aber unsere Zukunft, die wir da ausbilden. Mit völlig überforderten und herausgeforderten Lehrern. Wir können natürlich sagen, als Leib Jesu haben wir nichts damit zu tun. Ich mache Mut, dass wir was damit zu tun haben. Ich habe so ein kleines Heft mit, betet für die Schulen. Da stehen ein paar gute Tipps, wie man für eine Schule beten kann. Und wir als Gebetsbewegung haben, als wir um die Genderfrage vor Gott gelegen haben, wir treffen uns immer zweimal im Jahr und beten für unser Land, weil wir sagen, jeder von uns hat nur einen Teil des Herzens Gottes. Wenn wir zusammenkommen, kommt mehr von diesem Pulsschlag Gottes zum Tragen. Und da hat Gott uns gesagt, wenn ihr an die Zerstörung der Familien denkt, ich brauche das Gebet der Kinder, damit Familien wieder heil werden. Ich brauche das Gebet der Kinder. Das ist nicht nur eine nette Idee, Kinder so süß mal mitbeten zu lassen, sondern Gott hat ihnen den Glauben gegeben, den es braucht, den es jetzt braucht in unserer Mitte. Und den müssen wir in unseren Gemeinden wieder schulen, weil wir ziehen dann nicht irgendwelche Kinder heran, die irgendwie mal einen netten Beruf lernen sollen und ein gutes Auskommen haben, sondern wir ziehen die Könige und Priester der Zukunft heran. Und wenn die Zukunft anders wird, als dies bisher war, dann sollten wir uns mehr Mühe geben, wen wir da heranziehen. Stellt euch vor, Königin Elisabeth hätte ihre Kinder erzogen, wie alle anderen ihre Kinder erziehen. Es wäre ein Desaster geworden. Die müssen wissen, was sie für eine Berufung haben. Und wenn wir die Berufung ihnen nicht ins Herz legen, dann werden sie eines Tages den anderen glauben, die sagen, das stimmt nicht. Und dann machen sie was anderes, dann leben sie ihr eigenes Leben. Wir müssen sie mitnehmen in unseren Gemeinden. Wir müssen sie mit vorholen. Und wenn wir gemeinsam anfangen, für ihr Lebensfeld, ihre Schulen zu beten, das ist ein guter Trainingsort. Und wir haben angefangen aufzurufen, im ganzen Land, jede Gemeinde, eine Schule für ein Jahr als Gebetspatenschaft zu übernehmen. Und dann wollen wir doch mal sehen, was in einem Jahr in dieser Schule passiert. Wir haben das an einzelnen Schulen in Frankfurt gemacht. Und ich sage euch, das verändert eine Schule. Das glaubt keiner von uns, weil wir damit gar keine Idee haben. Wir kümmern uns ja nur um unseren Gottesdienst und wie wir den gestalten und unsere Hauskreisgruppen. Aber wenn wir anfangen, uns um die Welt, die Jesus liebt, zu kümmern, werden wir erleben, dass unser Gemeinde dynamisch ist und Dinge dreht und verändert und neu macht und Herzen von Menschen bewegt. Ich kann euch sagen, Verantwortlichen in dem also Direktoren in der Grundschule, wo wir mit der Arche sind. Wisst ihr, das sind die beiden Grundschuldirektoren. Die eine ist bei Merkel gewesen und hat 2,5 Stunden Privataudienz gekriegt, musste dann aber noch ihren Kultusminister mitnehmen, weil der das unbedingt wollte. Hat gesagt, wenn Sie schon eine Privataudienz haben, dann müssen Sie mich aber mitnehmen. Weil sie aufgestanden ist in einer Wahlveranstaltung von der Merkel und den Mund aufgemacht hat als Grundschullehrerin und daraufhin die Merkel gesagt hat, mit Ihnen muss ich reden. Jetzt hat sie ein Buch geschrieben, in der FAZ rezensiert. Die hat eine Grundschule geleitet, wo 98% Migrationshintergrund ist. Wo es höchstens 1 oder 2 deutsche Kinder in der Klasse gibt. Und das hat sie 25 Jahre ausgehalten und nicht aufgegeben. Bis Gott ihr die Arche an die Seite gestellt hat, die vor 10 Jahren an genau dieser Schule die erste Arche in Frankfurt eröffnet hat. Und die andere Schule ist die, wo wir als Arche angefangen haben. Das ist der Grundschuldirektor, der den Brandbrief in Hessen geschrieben hat für die Situation der Grundschulen. Warum gerade diese beiden einzigen Grundschullehrer, die aufgestanden sind, was bewirkt haben? Weil Gottes Gebete erhört worden sind und Gott diesen Männern und Frauen einen Freiraum gegeben hat, auch noch nicht nur für sich und ihre Schule zu denken, sondern auch für die anderen. Da dreht sich was, da verändert sich, da wird nicht alles gleich richtig und gut, aber es dreht sich was. Entschuldigt, dass ich so leidenschaftlich werde, weil mich das bewegt. Gott hat eine Sehnsucht, in diesem Land etwas zu verändern. Und er ist ein barmherziger Gott. Er ist so barmherzig, dass er uns nicht gibt, was wir verdient haben, sondern dass er immer sagt, hey, ich glaube trotzdem noch an euch. Ihr seid untreu, aber ich bin treu. Ich höre nicht auf, Hoffnung zu haben für dieses Land. Ich höre nicht auf, Hoffnung zu haben für die nächste Generation. Ich höre nicht auf, Gnade vor Recht ergehen zu lassen. Mein Herz ist Barmherzigkeit. Und schaut euch mal an, lest es mal euch Wort für Wort durch, wie Daniel über an diese Barmherzigkeit appelliert haben. Das ist ein Gott, der barmherzig ist. Wir haben es nicht verdient. Es wäre normal, wenn es uns schlechter gehen würde. Aber dass es so ist, wie es ist und wenn wir dann noch mehr wollen. Ich weiß eine Methode, wie man die Barmherzigkeit und die Gnade Gottes vervielfältigt. Und das ist Dankbarkeit. die Dankbarkeit der vielen vervielfältigt die Gnade Gottes. Das steht in 2. Korinther 4, Vers 15. Also unsere Dankbarkeit ist der Faktor für die Gnade Gottes. Das einzige Problem bei so einer Multiplikationsaufgabe ist, wenn ein Faktor null ist. Die Gnade Gottes ist nie null. Wo liegt das Problem? Wenn die Undankbarkeit die Gnade auslöscht. Weil null mal, und da kann die Gnade Gottes so groß sein, wie sie will. Da platzt die Blase. Unsere Gebete sind relevant. Gott hat sich verpflichtet. Er wartet auf unser Gebet. Er handelt nicht im Normalfall ohne unser Gebet. Er hat die Verantwortung für diese Welt wirklich uns gegeben. Das steht in den ersten Sätzen der Bibel. Er hat sie einmal den Menschen zurückgenommen. Wann war das? Als er Noah gesagt hat, er soll ein Boot bauen. Er hat gesagt, ich mache wieder Reset. Ich gehe wieder auf Null. Ich fange wieder neu an. Aber das war einmal. Und was war danach sein Versprechen? Das macht er nie wieder. Das heißt, er nimmt uns nie wieder die Verantwortung ab. Er hat sie uns gegeben und er belässt sie uns. Und der Regenbogen ist nicht das Zeichen der Schwulen und Lesben, sondern ist das Zeichen Gottes, dass er uns die Verantwortung lässt, dass er uns die Würde gibt, mit uns Reich Gottes zu bauen. Wir sind sein Leib, mit dem er Reich Gottes baut. Und das ist eine Würde. Natürlich ist es eine Verantwortung. Blaise Pascal hat gesagt, er gibt uns die Würde der Mitverursacherschaft. Wir dürfen mit unserem Gebet den Segen verursachen. Hudson Taylor hat gesagt, das Gebet ist die Eisenbahnlinie, über die der Segen Gottes auf die Erde kommt. Damals war die Eisenbahn das Zukunftsinstrument. Also ein Ort, der an die Eisenbahn angeschlossen war. Da kam wirtschaftliche Prosperität. Deshalb hat er gesagt, das Gebet ist wie eine Eisenbahnlinie, an die ein Ort angeschlossen wird. Ortwin Schweizer, der ist ein bisschen neuzeitlicher, der lebt neben dem Flughafen, der sagt, das Gebet ist wie eine Landebahn Gottes. Der Segen Gottes, den er vorbereitet hat, die vorbereiteten Werke Gottes kreisen über unserem Land und suchen nach der Landebahn. Das sind unsere Gebete. Und Jakobus sagt uns, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Wir sind verantwortlich. Wir sind verantwortlich, dass der Segen Gottes nicht ankommen kann, weil wir nicht bitten. Tragisch, tragisch. Ich will eines Tages nicht durch den Himmel geführt werden und Gott führt mich in die Baracke, wo draußen steht Frankfurt am Main. Und dann führt er mich durch diese Baracke und zeigt, was alles in den Regalen liegt. Ich möchte eigentlich gerne durch eine Baracke geführt werden, die leer ist, weil der ganze Segen auf die Erde gekommen ist, weil nichts im Himmel zurückgeblieben ist. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Kommt, bittet den Herrn der Ernte, dass er sendet mehr Arbeiter. So oft wird herausgefordert und wir denken, naja, ob ich jetzt bete oder nicht, ist ein bisschen wie ins Fitnesscenter gehen. Ich weiß, dass es gut tut, aber ich mache es auch immer mal wieder gerne. Vor allen Dingen, wenn es mir schlecht geht, wenn es uns allen schlecht geht und wenn wir es brauchen. Oder wenn man hört, dass man so viel Tolles dabei kriegen kann, dann gehe ich auch mal hin, weil wir auch nicht verpassen, was die anderen so Tolles da erleben. Aber eigentlich, sobald es einem wieder gut geht und die Grillsaison anfängt, ist das mit dem Fitnesscenter vorbei, dann ist das auch mit dem Beten wieder vorbei und dann ist man mit anderen Sachen beschäftigt. Ich bin genauso gefährdet. Ich sage das nicht vom hohen Ross heraus. Ich brauche es, dass wir wahrnehmen, wir sind als Leib gefordert. Wir dürfen uns gegenseitig anstacheln und anfeuern. Das erste Gebet von Daniel wird uns nicht beschrieben als ein individuelles Gebet, sondern hat er mit seinen drei Freunden zusammen gebetet. Es ist gut, wenn wir zusammen beten. Und das Tolle an diesem Gebet, es endet damit, dass er dafür anfängt zu bitten. Herr, jetzt gib uns das, was wir brauchen. Und auch das ist einfach genial. Er gibt uns, was wir brauchen. In Markus 11 heißt es, wir sollen so beten, als ob wir schon gekriegt hätten, worum wir bitten. Also wir dürfen glauben, dass unser Gebet ankommt. Und Daniel war sich sicher, dass sein Gebet ankommt. Und der Kerl, und die Geschichte wird uns ja deswegen erzählt, der musste ein Kapitel später 21 Tage beten, ohne dass was passiert ist. Und in dieser Geschichte im 9. Kapitel und im 10. Kapitel. Jedes Mal hieß es, als der Engel dann kam und ihm gesagt hat, was Gott vorhat, hat ihm gesagt, hey, vom ersten Moment deines Gebetes an wurde ich losgeschickt. Ja, Also verstehen wir diese Ursache-Wirkung-Prinzip. Wir beten und im Himmel geschieht's. Offenbarung 8. Die Gebete der Heiligen werden wie Räucherschalen in den Himmel gebracht und dann herrscht Stille im Himmel. Ein wichtiges Zeichen dafür. Gott hört unsere Gebete und ist nicht vom Lobpreis der Engel so besäuselt, dass er nicht mitkriegt, was wir beten. Da herrscht Stille, wenn die Gebete in den Himmel kommen. Das sind Bilder, die einst deutlich waren. Unsere Gebete sind so relevant, dass sie wahrgenommen werden. Und dann nimmt Gott diese Gebete, so heißt es in Offenbarung 8, die Räucherschalen. Und was macht er mit denen? Er schmeißt sie zurück auf die Erde. Ein Bild dafür, dass er sofort antwortet. Er hört vom Himmel her. Geh mal durch alle Gebetsstellen im Neuen Testament und du wirst eins mitbekommen. Es geht immer darum, dass du betest und glaubst, dass Gott handelt. Denn er ist ein Vater, der gerne gibt. Der gerne gibt. Und ich mache uns Mut, mit dieser Haltung zu beten und das Gott zu überlassen, wie das mit der Gebetserhörung läuft. Das ist wieder ein Thema für sich. Da hängt so vieles dran an dieser Einstellung. Aber Daniel möchte uns Mut machen und das Buch Daniel möchte uns Mut machen. Da ist ein Gott, der das Gebet erhört. Und nicht nur das Gebet irgendwelcher großer Leiter. Er hört das Gebet. Er hat das von Daniel gehört, als er noch keine Position hatte. Er hört dein Gebet jetzt, egal was für eine Position du hast. Wer weiß, was du eines Tages für Positionen hast, dann hört er immer noch dein Gebet. Du bist gesandt, ein Botschafter Christi zu sein. Aber nicht in dieser passiven Art, wie wir uns immer so die Botschafter vorstellen, sondern als König und Priester. Können wir das mitnehmen von heute Morgen? Der Alltag ist Gottes Spielfeld. Und der Sonntag ist vielleicht das Trainingscamp, aber nicht mehr. Gott liebt nicht die Sonntage mehr als den Alltag, sonst hätte er sechs Sonntage geschaffen und einen Alltag. Er liebt den Alltag. Er liebt es, mit uns unterwegs zu sein. Hans-Jörg, als wir die ersten Jahre gebetet haben für Opel, wir hatten ein bisschen Scheu, können wir dafür beten, dass es Opel besser geht, dass mehr Autos verkauft werden. Nach dem Motto, was hat Gott denn mit dem Autoverkauf von Opel zu tun? Hey, Gott hat Spaß an Autos. Gott hat Freude am Alltag. Er liebt die Kreativität. Er freut sich an dem, was machbar ist. Er hat 30 Jahre Schränke gebaut. Meine Herren, der Sohn Gottes hat nicht viel Zeit gehabt, nur 33 Jahre. Und diese himmlische Planungskommission hat da 30 Jahre Schränkebau eingeplant. Wie blöd war das denn? Wenn der 30 Jahre gepredigt hätte, wäre der alleine bis nach Rom gekommen. Der hätte das besser hingekriegt als dieser Paulus und Petrus hinterher. Und dann hätten wir das doch anders gestalten können. Gott liebt das Leben. Er möchte mit uns leben. Er hat uns gerettet, damit er mit uns im Alltag lebt, weil er es liebt, Autos zu bauen, Ordner zu machen und Programme zu schreiben und Küche zu machen und zu kochen und was weiß ich. Er ist ein Gott des Lebens. Wo hat Maria ihre Berufung bekommen? Nicht im Gebetsraum, in der Küche. Gabriel ist in die Küche gekommen. Wir machen das immer alles so komisch. So, Gott liebt das Leben. Das ist seine Idee gewesen. Und er liebt die 6 Tage. Er ist so begeistert. Und er möchte so gerne diese Begeisterung am 7. Tag in uns reinpflanzen. Dass wir zur Ruhe kommen und sehen, was er alles Gutes gemacht hat. Und dann mitbekommen und Hoffnung bekommen, was er noch alles vorhat. Ich schließe mit dem Vers und hoffe, dass wir da wieder Lust drauf kriegen. In Vers 18. Denn wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Um deinetwillen, mein Gott, denn deine Stadt und dein Volk ist nach deinem Namen genannt. Es ist deine Stadt, Niederramstadt. Es ist deine Firma, in der du arbeitest. Es ist deine Schule, in der du bist. Es ist deine Nachbarschaft. Es ist deine Familie, Gott, in die du mich gestellt hast. Es ist deins und ich bin ein Teil von dem, was dein Leib ist, um an dieser Stelle Segen vom Himmel auf die Erde zu bringen. Ich wünsche uns Freude daran, Ich wünsche uns Freude, dass wir lernen, dass das Gebet eine Relevanz hat, und lade euch als Letztes ein dazu, mitzukommen auf eine Gebetswanderung entlang der innerdeutschen Grenze. Es ist was Einzigartiges passiert, in meinem Leben bisher noch nicht. Gott hat uns gesagt, dass ihm es schmerzt, dass zwischen Ost und West wieder so eine innere Mauer hochgezogen wird. Er hat die Mauer eingerissen. Warum bauen wir sie wieder? Da fällt wieder was auseinander oder droht auseinander zu fallen. Und er hat gesagt, geht in den Riss und betet. Geht an diesen alten Riss, wo diese Todeslinie war. Da 1000 Menschen sind da gestorben, nur weil sie von einer Seite auf die andere wollten. Geht da hin und betet noch einmal. Betet noch mal. Ich möchte wie ein Arzt die Narbe, die wieder aufbricht, vernähen. Und ich habe Flyer mitgebracht, die lasse ich gleich durchgehen. Da ist das Bild vorne drauf. Er möchte die Wunde wieder vernähen. Und dann haben wir was gemacht. Dann haben wir die Ministerpräsidenten der Länder, die an der Grenze liegen. Das sind 8 Bundesländer. Die haben wir angeschrieben und haben gefragt, ob sie die Schirmherrschaft dafür übernehmen wollen. Dafür, dass wir beten, dass unser Land nicht auseinanderfällt. Und dass Gott nochmal Heilung schenkt in das soziale Gefüge in unserem Land. Und ihr werdet es nicht glauben. Alle haben gesagt, sie übernehmen die Schirmherrschaft. Alle. Das heißt, wir laufen wandernd und betend entlang dieser Grenze mit dem Auftrag der Könige, der Ministerpräsidenten unseres Landes. Ich finde das sehr verheißungsvoll, wenn Gott ein solches Tor öffnet. Ich ahne, dass er das Gebet braucht, weil er etwas vorhat. Und ich ahne, dass es gut ist, das gemeinsam zu tun. Und man kann Tag mitlaufen, man kann auch 2 Tage mitlaufen, das ist egal. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir das gemeinsam tun. Deshalb haben wir die Jesusbruderschaft gebeten, deshalb haben wir Christusbruderschaft in Selbitz gebeten, die katholische Schönstattbewegung oder Fokular jeweils eine Woche zu leiten, mit ihren unterschiedlichen Frömmigkeitsstilen. Und die Herausforderung ist, denke ich, dass wir lernen, als Leib zusammenzuwachsen. Denn auch bei Opel arbeiten nicht nur Baptisten, da arbeiten auch Katholiken. Und wenn du mit Katholiken betest, dann brauchst du erstmal ein bisschen Lernerfahrung, damit du dich nicht immer so fühlst, als ob du denen jetzt mal beibringen musst, wie es richtig geht. Gott hat Gebete in der Zeit der DDR erhört, in diesen Friedensgebeten. Das waren Leute, die haben noch nicht mal richtig an Gott geglaubt. Die sind einfach nur dahin gekommen, weil das der einzige Ort war, wo man sich frei versammeln konnte. Und dann haben sie dort Gebete gesprochen, Psalmgebete meistens. Das war nicht viel Glauben, aber Gott hat ihr Gebet erhört. Es braucht nicht so viel Glauben. Wir denken immer, wir müssen es bringen. Gott bringt die Gebetserhörung. Wir müssen nur das Gebet ihm hinhalten. Und wenn es nur ein bisschen Glauben ist, dann nimm ein bisschen Glauben und fang an deiner Firma, fang an in deiner Nachbarschaft, wie Daniel zu sein. Ich identifiziere mich mit diesem Ort meiner Berufung. Und egal, wie der Herrscher jetzt heißt, ob er ein babylonischer König ist oder ein persischer, ich diene dem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Egal, wer dein Chef ist, egal, wie fies oder wie bös der ist, du dienst einem anderen Gott. Und Gott hat dich dahingestellt, zu wirken als Licht und Salz. Vater, ich möchte dich bitten, dass du uns das schenkst, dass wir Danielas und Daniels werden, die sich aufmachen, wahrzunehmen, dass sie gesandt sind als Könige und Priester. Danke, dass du unterwegs bist, genau das in unser Land hineinzusehen, dass wir wieder aufstehen als das Volk Gottes, in der Gewissheit, dass wir berufen sind, zu verändern in deinem Namen, in die Firmen, in die Nachbarschaften, in die Familien, die deinen Namen tragen, weil sie dir gehören und keinem anderen. Und wir dienen keinem anderen Gott, dir. Und wir wollen, dass du dein Herz offenbarst über unser Alltag, sodass wir wissen, wozu du uns gesandt hast. Segne diese Gemeinde. Stärke sie mit diesem inneren Ruf, als Könige und Priester gesandt zu sein. Einen Unterschied zu machen. Auch in diesem Land, 30 Jahre nach dem Mauerfall. Du bist noch nicht fertig und du rufst deine Kinder. Amen.
Ja, vielen Dank, Bernd, für diese Predigt. Der Bernd wird nachher noch hinten am Büchertisch stehen. Das heißt, ihr könnt da nochmal auf ihn zukommen, könnt ihn nochmal Dinge fragen, die euch auf dem Herzen sind oder zu den Sachen, die er dabei hat oder auch was er an Prospekten für Aktionen und Veranstaltungen hat. Und könnt ansonsten ja generell nach dem Gottesdienst die Dinge nochmal sacken lassen.